Ich segne Edwin und auch Karin und danke dir für sie, Herr. Amen.
Ja, schönen guten Morgen. Lasst uns Freude haben mit unserem Herrn und Gemeinschaft. Mein Thema ist heute, der Herr kommt zur Entrückung seiner Gemeinde. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken des Herrn, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Text nach der Elberfelder Übersetzung. Wenn Jesus in seinen Endzeitreden in Matthäus 4 und 25 über die Zeichen der Endzeit spricht, dann geht es vor allem um seine sichtbare Wiederkunft zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Die Entrückung der Gemeinde Jesu dagegen wird ein plötzliches, ein überraschendes Ereignis sein. Sie kündigt sich nicht durch äußere Zeichen an. Es wird auch nicht im Fernsehen gesendet. Es kann daher jederzeit stattfinden. Wir sehen das an der Naherwartung im Neuen Testament, wo mit einer baldigen Entrückung gerechnet wird. In Römer 13, 11 und 12a schreibt Paulus: Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag, jener Tag der Wiederkunft, ist nahe. Und im 2. Korinther 5, 2 heißt es, denn in diesem irdischen Haus freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Es geht um ein neues Haus. Das alte Haus wackelt bei manchen sicher schon ein bisschen. Oder ja, hat so seine Macken. Regnet durch, sagst du. Gut. Also du kriegst ein neues. Das hat der Herr versprochen, nicht ich. Ich könnte das nicht. Aber diese Behausung, darüber werde ich dann gleich noch etwas näher sprechen. Es ist ein wirklich gutes Haus, in dem unsere Seele und unser Geist dann wohnen dürfen. Wir wissen aber nicht um die Zeit für dieses Ereignis. Und deshalb spricht Jesus immer wieder: Wacht auf, schlaft nicht, seid nicht träge. Seid auch nicht so nach dem Motto, naja, vielleicht ist es noch lange hin, sondern seid bereit. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. So lesen wir die Aufforderung in Matthäus 24, 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Oder Lukas 12, 40. Hab heute ein paar mehr Bibelstellen. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Bei Dieben ist das auch so. Die kommen manchmal in der Nacht, wo keiner damit rechnet. Und dieses plötzliche Kommen vergleicht der Herr damit. Warum? Wir sollen in Erwartung sein auf unseren wiederkommenden Herrn mit einem brennenden Herzens. Eins der Lieder hatte diese Feuerflamme, ihr habt es gesehen. Wie ist es in deinem Herzen? Was ist da los? Freust du dich, wenn du mit Jesus sprechen kannst? Freust du dich, wenn du spürst, seine Liebe hüllt dich ein? Eines Morgens wachte ich auf. Wir haben an der Wand zwei Bilder. Das sind eigentlich die Konfirmationsurkunden von meiner Frau und von mir. Und stellt euch vor, genau über diesen Bildern ein senkrechter Balken in Regenbogenfarben. Einer da, einer da. Ganz genau exakt über jedem Bild. Ich habe mich gewundert, gesagt, Herr, danke für den Gruß. Und dann kam zu mir: Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Regenbogen, der ist heute kassiert worden für andere Zwecke. Aber eigentlich ist er ein Zeichen Gottes. Ich will barmherzig sein. Keine Flut soll mehr über euch kommen. Noah wurde gerettet und das Zeichen dieses wunderbaren Bogens war da. Ich habe dann überlegt, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Nun, die Sonne schien durchs Fenster. Wir haben einen Schrank mit Spiegelfassade. Und er hat das Licht zurückgeworfen. Aber dass die Balken genau über diesen Bildern standen, ist für mich immer noch ein Wunder. Welch eine Gnade, welch ein Gott. Und das sind manchmal so ganz kleine Fingerzeige. Übersieh sie nicht. So wie die Gänseblümchen auf der Wiese oder am Wegesrand. Im Moment gibt es so viele gelbe, so hochstänglige, sehen aus wie kleine Sonnen. Wir haben auch ein paar davon. Die sind ganz von alleine gekommen. Ich weiß nicht woher, aber sicher von unserem Gott. Wir sollten also viel immer wieder von ihm erwarten, aber wir sollten vor allen Dingen Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ich werde dir sagen, du wirst dabei sein, egal wann es ist, wenn du mit Jesus Verbindung hast. Lass die nicht abreißen. Wähl auch öfter die Telefonnummer Gottes. Das ist der Psalm. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich reisen, Halleluja, ihr wisst es. Ja, wie sind wir bereit? Lukas 12 sagt es uns in Vers 35, 36, eure Lenden sollen umgürtet sein und die Lampen brennend und seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Damals im Orient hatten sie diese langen Gewänder. Und wenn sie ein bisschen flotter gehen wollten und sich auf etwas zubewegen, dann wurde das hochgezogen und mit dem Gürtel festgebunden. Nicht den Gürtel enger schnallen, das sagen uns auch manche Leute, sondern bereit sein, damit die Hose nicht rutscht oder was auch immer. Die Lampen brennend. Da geht es letztlich ums Herz. Damals aber gab es kein elektrisches Licht, sondern diese Öllampen. Und wie viel sah man da? Den nächsten Schritt. So gerade vor sich her. Vielleicht auch zwei Schritte. Was ist das Licht, das uns den Weg zeigt, das uns vorausleuchtet, das uns immer wieder hilft, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben? Es ist sein Wort. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Hast du es heute schon angezündet? Ja, genau. Es ist immer gut, wenn sein Wort in unser Herz fällt und uns, ja, neu ein Licht aufgeht. Ich habe manche Bibeltexte schon so oft gelesen und immer noch finde ich Neues, wenn ich eine Stelle lese. Auf einmal, ja, zeigt der Heilige Geist eine ganz andere Facette. Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Worauf wartest du? Viele Menschen warten auf dieses und jenes. Aber hier geht es um die Wiederkunft zur Entrückung, dieses plötzliche Geschehen für die Gemeinde Jesu. Nun mögen mal einige einwenden, dass der Herr kommt oder bald kommt. Nun, das hat Paulus schon geglaubt. Und das ist nun immerhin fast noch ein bisschen länger als 2000 Jahre her. Oder? Nicht ganz, nein, fast 2000. Ja, warum sollte er gerade jetzt kommen? Hat schon so lange gedauert. Wir warten schon ewig und viele sind gestorben. Warum gerade jetzt? Jesus ist es und Gott ist es offenbar wichtig, dass wir in Bereitschaft sind, in Erwartung, dass unsere Herzen brennen und sich sehnen nach ihm. Entrückt werden wiedergeborene Gläubige, um die Brautgemeinde zu bilden. Irgendwer hat das schon gebetet heute. Zumindest so ähnlich. Dabei spielt es keine Rolle, und das war eigentlich der Anlass für diesen Text, da waren die ersten Gläubigen gestorben. Und die Leute machten sich Sorgen und sagten, was wird jetzt mit denen? Sind die dabei oder nicht? Verpassen die das jetzt, weil sie gestorben sind? Es spielt aber keine Rolle, zeigt uns dieser Text. Ob wir leben oder gestorben sind, wir werden dabei sein. Die Rückkehr Jesu zur Heimholung seiner Gemeinde kündigt er seinen Jüngern in Johannes 14, 1 bis 3 an mit folgenden Worten. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, komme ich wieder zu euch und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Freuen wir uns schon auf dieses Ereignis? Ist ein bisschen Vorfreude da? Ihr beklagt euch sicher über manches, was auf dieser Erde geschieht. Manches vielleicht auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, ist nicht immer die große Weltbühne, was uns Ärger macht. Und doch, ihr Lieben, er wird plötzlich kommen. Er wird plötzlich kommen und deshalb ist dieser Zielblick so wichtig, dass wir den nicht verlieren, dass wir bei all dem Drum und Dran in dieser Welt nicht aus den Augen verlieren, Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Nicht alles, was geschieht, ist von Gott initiiert. Da mischt noch ein anderer mit, das wissen wir. Aber er kann nur so viel, wie Gott zulässt. Und ja, es ist wie auf einem Acker. Wenn du das Unkraut mitten zwischen dem Weizen rausziehen willst, vertrampelst du alles. Und so darf das miteinander eine Weile wachsen, aber dann wird sortiert, dann wird gedroschen und geerntet und das Unkraut damals verbrannt. Diese Welt wird die Entrückung nicht wahrnehmen. Sie werden sich nur wundern, dass ihre Nachbarn in ihrer Umgebung plötzlich verschwunden sind. Der eine und der andere. Da war ein Pastor, der wollte über die Entrückung predigen. Und ihm fiel kein gutes, anschauliches Beispiel ein, wie er das veranschaulichen könnte. Und da kam er beim Schuhmacher vorbei. Und er ging in den Laden und in die Werkstatt. Und sagt, du, ich brauche noch ein Beispiel für die Entrückung. Ach, sagt der Schuhmacher, das ist ganz einfach. Er nahm den großen Magneten von der Wand und da lag so allerlei rum, Leder und Stifte, Nägel und was es alles so in so einem Schuhmacherladen gibt. Und dann hat er den so über dem Boden gehalten. War ein großer Magnet. Und dann ging das auf einmal ping, 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 ping und diese Nägelchen sprangen hoch. Das Leder blieb natürlich liegen. Es werden nicht alle entrückt, sondern die, die sich von Christus anziehen lassen oder angezogen werden. Zieht es dich an, dein Herr, dein Heiland. Sein Wort, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, wirst du davon angezogen? Dann bist du dabei. Das verspreche ich dir. Ich freue mich drauf. Ja, und da hatte er halt sein Beispiel, ne? Ping, 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 die Nägel kamen an diesen großen Magneten. Was sagt nun der Text über die Entrückung? Ich habe dieses Beispiel deshalb erzählt, weil solche Dinge behält man besser als die ganze Predigt. Ich weiß das. Was sagt nun der Text über die Entrückung? Er beschreibt das so ein bisschen ausführlich hier, der Paulus, weil es Unklarheiten gegeben hat. Ich habe das schon erwähnt, etliche Gläubige waren bereits gestorben. Und Paulus spricht immer, wenn Gläubige sterben, von Entschlafen. Dieses Wort wird gebraucht. Sie sind nicht ausgelöscht. Sie sind nicht auf ewig weg. Sie existieren. Das ist ein wortverwandtes, sinnverwandtes Wort für Sterben, aber wird nur für Gläubige verwendet. Und die damaligen Gläubigen bewegte die Frage, was wird mit ihnen? Verpassen sie dadurch die Entrückung? Und Paulus tröstet sie und sagt, Sie werden alle entrückt, egal ob gestorben oder lebend. Und darüber macht er eine ganze Reihe von Aussagen. Und er sagt und spricht von einem Wort des Herrn, das ihm zuteil geworden ist. Bei der Entrückung Jesu werden die lebenden Glaubenden verwandelt werden, aber sie werden den bereits Entschlafenen nicht zuvorkommen. Im Gegenteil, sie werden sogar eher am Anfang auferstehen oder zuerst. Hierbei geht es um die leibliche Auferstehung mit einem neuen, verherrlichten und unvergänglichen Leib. Unsere Persönlichkeit von Seele und Geist wird aber schon vorher an einem Ort der Tröstung beim Herrn sein. Wenn du hier die Augen schließt für diese Erde und durch die Tür des Todes gehst, gehst du in die Arme Jesu. Das gilt für alle, die im Glauben gestorben sind. Selig sind die, die im Herrn sterben von nun an, heißt es in einem Bibelwort. Nach Lukas 16, 22 und 23 gibt es eine vorübergehende Erscheinungsform der Toten vor der eigentlichen leiblichen Auferstehung. Der Lazarus und der reiche Mann sehen einander von fern. Große Kluft dazwischen. So erzählt es Jesus. Und der reiche Mann möchte aus der Qual raus. Und dem Lazarus ging es vor seiner Tür nicht so gerade gut. Er hat so ein bisschen von dem Brocken abgekriegt. Du hast von den Pennern erzählt, die manchmal auch sich freuen, wenn man ihnen eine Kleinigkeit gibt. Jetzt sieht er, wie dieser, ich denke nicht, dass er ein Penner war, er war ein armer Mensch, krank dazu. Er wird getröstet. Und bei dem reichen Mann klebt die Zunge am Gaumen. Ich habe auch einen Schluck nötig. Habe ich gerade entdeckt, dass hier sowas steht. Ja. Der Herr wird vom Himmel herabkommen, heißt es, und es ergeht ein Befehlsruf. Ich glaube, dass Gott diesen Befehl ausgibt. Und dabei kommt er bei diesem Kommen nur in den Lufthimmel und nicht direkt zur Erde zurück. Wir sehen hier, bei aller Not und Verfolgung in dieser Welt bleibt Gott doch der Bestimmende und der Handelnde. Er und sonst niemand leitet die Entrückung ein. Und der oberste General der Heerscharen wiederholt den Befehl. Komm! Der Ruf des Erzengels erschallt. Das kannst du auf dem Kasernenhof auch so hören, dass da manchmal ein Befehl wiederholt wird von einem Offizier oder so. Und dann erstöhnt der Schall einer Posaune, die Posaune Gottes, die Fanfare des Königs der Könige wird geblasen und durchdringt Himmel und Erde. Vers 16. Dieses Signal wird alle Gläubigen der Gemeinde Jesu erreichen. Egal, ob du tot oder lebendig bist, ob du zu diesem Zeitpunkt noch lebst oder gestorben bist. Durch dieses Signal geschieht Der Ruf, jetzt ist es soweit, der Augenblick, auf den du so lange gewartet hast. Die Bibel spricht hier von der ersten Auferstehung. Was ist mit denen, die zur ersten Auferstehung gelangen? Die werden selig gesprochen. Selig ist, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Die Toten erstehen zuerst auf, Vers 16. Und hier ist von gläubigen Toten die Rede, die im Glauben und Vertrauen auf Christus entschlafen sind. Und danach werden die zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen verwandelt werden. Vers 17. Das wird nicht weiter beschrieben, sondern nur einfach festgestellt. In 1. Korinther 15 finden wir in den Versen 51, 52 einen Hinweis. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu. Wie lang ist ein Nu? Das ist ein Bruchteil einer Sekunde. Du kannst dann nicht mehr die Koffer packen oder in Ordnung etwas bringen. Du bist bereit oder du bist es nicht. Wann ist dieses Nu? In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Der neue Leib ist unvergänglich und er wird herrlich sein und dem Auferstehungsleib Jesu gleichen. Du wirst ihm entgegenschweben. Ohne Helikopter, ohne Drohne oder was immer du dir vorstellst. Du brauchst auch nicht die Lufthansa oder Ryanair oder was es so gibt. Du wirst einfach wie vom Magneten angezogen. Und wirst bei ihm sein, alle Zeit. Die Gläubigen werden in ihrem Auferstehungsleib dem Herrn in den Wolken entgegengerückt und bei ihm sein, alle Zeit. Nicht bei Jahre. Die vergehen so schnell, die Jahre, ne? Und je älter man wird, je schneller scheint das zu gehen. Die Jahre und die Zeit ist eigentlich die gleiche, aber irgendwie geht es schneller. Geht es euch auch so? Wenn nicht, dann seid ihr noch nicht alt genug. Der Schluss verdeutlicht, dass wir nach der Vereinigung mit Christus in der Luft mit ihm in die himmlische Herrlichkeit zurückkehren und werden bei ihm ewig sein. Und das alles geschieht in einem Augenblick. Das gilt sowohl für die Verwandlung, wie für die Auferstehung, wie auch für die Entrückung selbst. Und ich will noch mal auf etwas hinweisen, was ich schon gelesen habe, vorgelesen in diesem Text. Jesus ist hingegangen nach seiner Himmelfahrt und bereitet diese Stätte vor, wo du und ich wohnen werden. Er ist der Baumeister der ersten Schöpfung, die wir leider vermasselt haben, durch die Rebellion gegenüber Gott. Und er wird auch der Baumeister der neuen Schöpfung sein. Das ist nicht nur das himmlische Jerusalem, das auch. Das ist auch die neue Erde. Er wird viele Wohnungen haben, also ihr könnt noch einladen. Es ist für alle Platz. Es wäre schade, wenn viele der Villen nachher leer stehen würden. Also, kommt herein. Ihr wisst, dass Jesus mal ein Gleichnis erzählt, wo zur Hochzeit geladen wird von dem König und alle haben Ausreden, die eingeladen waren. Die waren nämlich vorher schon benachrichtigt, dann und dann ist es soweit. Und da konnte keiner sagen, also ich habe es nicht gewusst. Sondern eigentlich hätten sie alle bereit sein müssen, aber jeder hatte Ausreden. Ich habe einen Acker gekauft, ich habe mir eine Frau genommen oder was auch immer. Ich kann jetzt nicht. Was ist dir wirklich wichtig? Eine Frau ist wichtig, sage ich gar nichts gegen. Aber wer ist der Erste? In unserer Ehe ist es der Herr. Zu dem beten wir nämlich beide. Und wenn wir irgendeine Sache haben, wo wir nicht ganz einer Meinung sind, dann beten wir darüber und fragen den Herrn, was ist die beste Lösung? Man kann auch gerne noch mal 2 Tage drüber schlafen. Das hilft manchmal. Was sagt die Bibel über diesen neuen Leib? Seit dem Sündenfall ist unser natürlicher Leib der Tod und der Vergänglichkeit unterworfen. Und darum ist ein Wechsel durch Auferstehung und Verwandlung notwendig, damit wir diesen ewigen, unvergänglichen Herrlichkeitsleib erhalten. Das wird in Vers 53 von 1. Korinther 15 so bestätigt. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit. Der neue Auferstehungsleib wird also unsterblich sein. Viele wollen schon ihr Leben verlängern oder ewig leben möglichst. Hier ist es versprochen. Aber nicht durch deine Anstrengung. Auch nicht durch deine Biokost, die du isst. Ich habe nichts dagegen. Ist vielleicht etwas gesünder. Vielleicht lebst du ein paar Tage länger. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Aber unvergänglich bist du deswegen nicht. Der neue Auferstehungsleib wird unsterblich sein. 1. Korinther 15, 35, 38 lesen wir, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor. Dummerchen, kann man auch sagen. Was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Das ist beim Weizenkorn so und bei jedem anderen Samen auch. Und was du siehst, sähst du nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem Samen seinen eigenen Leib. Und Paulus fährt in Vers 42, 44 fort, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt unvergänglich. Es wird gesät in Unehre, wenn der alte Leib klapperig wird, dann ist das manchmal so. Es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen oder himmlischen Leib. Der neue Leib hat eine ganz neue Lebensqualität. Seine Eigenschaften werden bezeichnet als unvergänglich, herrlich, kraftvoll, geistlich, himmlisch. Dieser Leib wird die Krönung aller Gnadengeschenke sein, die unser Gott uns zuteil werden lässt. Philipper 3, 20, 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Dieses Bibelwort zeigt uns, unser Leib wird seinem, dem Jesus-Leib, dem Auferstehungsleib Jesu gleichen. Wir werden einen himmlischen Herrlichkeitsleib bekommen, der zu unserem Herrn passt. Wir sehen, wie gewaltig, wie umfassend, wie eigentlich unvorstellbar die Erlösung ist. Du kriegst nicht nur ein bisschen was vergeben oder wirst mal von Gott irgendwie ein bisschen gesegnet. Nein, er will dich ewig bei sich haben. Wen hast du gerne bei dir?
Meine Frau.
Das ist gut.
Jesus.
Ja. Auch gut. Noch besser. Nicht, dass eine Frau nicht gut ist. Versteht das nicht falsch. Aber eine Frau und Jesus ist ganz toll. Seid ihr alle einig mit mir? Also, es ist herrlich, was unser Gott uns da schenken und geben will. Eine herrliche Erlösung, ein herrliches Geschenk seiner Gnade. Lässt sich der Zeitpunkt nun feststellen? Ich habe es ja fast schon ausgeschlossen. Und es ist ein klares Nein. Der Vater im Himmel hat sich diese Entscheidung vorbehalten. Es geziemt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, sagt Jesus. Und da weist seine Jünger darauf hin, Bereitschaft ist alles. Es wird in jedem Fall überraschend sein. Nun haben manche die Frage, was ist mit der Trübsal? Kommt die vorher, nachher? Kommt die Entrückung vorher? Die Bibelausleger sind sich da nicht ganz einig. Ist klar, sie wissen es nicht. Aber es gibt zahlreiche Bibelstellen, die die Annahme zulassen, dass es vor oder am Anfang der Trübsal sein wird. Zumindest zu Beginn. Es fällt auf, wenn in der Offenbarung von der großen Trübsal berichtet wird, dass niemals die Gemeinde erwähnt wird. Könnt ihr nachschauen. Und im 1. Thessalonicher Brief 5, 1 bis 10 macht Paulus eine interessante Aussage. Die Gläubigen sind nicht zum Zorn Gottes bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils. Die große Trübsal ist nämlich der Tag des Zorns, so wird er im Alten Testament genannt. Paulus schreibt in diesem 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, ich lese uns das mal, die Verse 13 bis 18. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Herr des Herrn Tag so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht oder der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Paulus teilt hier den Gläubigen mit, dass sie als Kinder des Lichtes nicht zum Zorn bestimmt sind. Der Zorn, von dem hier die Rede ist, bezieht sich auf den Tag des Herrn und damit ist die große Trübsal gemeint. Ich habe es ja schon angedeutet. Und daraus lässt sich etwas ableiten. Weil du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung der Welt. Vers 10, wachen oder schlafen, bedeutet nicht, ob wir nun bereit sind oder nicht, ist egal. Nein, es geht hier um Leben oder gestorben sein. Und in 2. Thessalonicher 2, 7 und 8 gibt es eine weitere interessante Aussage. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Habt ihr das schon bemerkt? Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier ist eindeutig vom Antichristen die Rede. Antichristliches haben wir schon genug. Aber er ist noch nicht aufgetreten. Es wird aber auch gesagt, dass der Boshafte sich nicht offenbaren kann, bis hinweggetan ist, was ihn noch aufhält. Wisst ihr, was noch aufhält? Ihr seid das Salz der Erde. Und Salz schützt vor Fäulnis. Und wenn die Gläubigen, die echten Gläubigen weg sind, dann verfault die Welt. Buchstäblich. Und wir sollen Licht der Welt sein. Und wenn das Licht weg ist, kommt die Finsternis. Nicht, dass sich dann keine Menschen mehr bekehren werden. Auch in dieser Notzeit werden noch Menschen zum Glauben kommen. Aber erst dann kann sich die Bosheit des Antichristen voll entfalten. Offenbarung 20,4 zeigt, dass auch in dieser großen Trübsal Menschen zum Glauben kommen. Sie werden wohl als Märtyrer ihr irdisches Leben lassen müssen, aber sie haben Anteil am ewigen Leben nach Offenbarung 6,9-11. Für die Entrückung vor der großen Trübsal spricht auch Offenbarung 3, Vers 10. Im Sendschreiben an die Gemeinde Philadelphia sagt der Herr, weil du das Wort, ich habe es schon aus dem Kopf vorhin zitiert, vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Es ist das beharrliche Warten auf den Herrn und seine Wiederkunft zur Entrückung, das bewahrt. Es ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Kleines Ereignis noch. Ihr habt immer wieder von Katastrophen gehört und Überschwemmungen. Und wir hatten neulich auch Starkregen mit Gewitter. Wirklich eine dicke Suppe. Und ich werde auf einmal vom Herrn erinnert, er spricht dann manchmal in meine Gedanken hinein, geh mal in den Keller, im Heizungskeller, ob das Fenster richtig zu ist. Dieses Fenster hat so einen Bajonettverschluss mit einem Hebel. Und der ist ganz schwer runterzukriegen, mit der Hand gar nicht. Und ich komme runter und die Suppe läuft schon, die Wand runter. Ich habe dann den Hebel angefasst und eigentlich brauchte ich jetzt einen Hammer. Und ich wusste, der Hammer, den ich dazu brauche, ist ein großer Hammer. Und der liegt im Schuppen und das goss in Strömen und ich war im Schlafanzug. Was machst du jetzt? Jetzt hältst du fest, krampfhaft. Und dann habe ich angefangen zu beten und zu schreien, Herr, hilf mir, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Bin heute noch berührt davon. Und auf einmal drücke ich nochmal und der Hebel geht runter. Hab den noch nie runtergekriegt, ohne Hammer. Ein ganz schlauer Ingenieur, als ich dem das erzählte, hat mir dann gesagt, ja, du musst das besser ölen. Aber auch mit Öl geht das nicht. Aber es gibt so kluge Ratschläge manchmal. Wisst ihr, wie dankbar ich bin? Wisst ihr, wir haben eine neue Heizung seit einem Jahr und die steht auf dem Boden. Und wenn das Wasser richtig reingekommen wäre, also eine Pfütze hatte ich schon, dann wäre das unter Umständen schlecht ausgegangen. Aber wie treu der Herr ist, erinnert mich. Geh runter in den Keller, schau nach. Bin so dankbar. Und ihr merkt, wir können mit dem Herrn leben. Er spricht zu uns, meine Schafe hören meine Stimme. Ich glaube, ich muss anhalten, sonst wird es zu lang. Aber ich bin auch fast fertig. Wir müssen einfach dranbleiben, indem wir von Vergebung und der Kraft des Heiligen Geistes und aus dem Wort leben. Jesu Blut und unser Zeugnis schützen uns, dass wir geistlich abkühlen, dass die Liebe zum Herrn erkaltet und auch zum Nächsten. Wir bleiben dann wach in Erwartung. Am allerbesten, wenn wir regelmäßig beten, wenn wir regelmäßig mit dem Herrn sprechen. Und er spricht auch zu uns. Wir müssen aber hinhören. Wenn du nur deinen Sermon abbetest und dann nicht Pause machst und schaust, was sagt der Herr dazu in deine Gedanken hinein, dann kommt nicht viel rüber. Lukas 21, 36, die fast vorletzte Bibelstelle. Wachet nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor des Menschen Sohn zu stehen. Da ist nochmal deutlich. Gebet ist keine eigene Leistung, Bewahrung auch nicht, sondern diese Gespräche mit Gott sind einfach lebensnotwendig. Nur so bleiben wir in Verbindung. Wenn du nie mit jemandem telefonierst oder ihn nie besuchst, wird die Beziehung nicht doll sein. In Offenbarung finden wir dann 22,17 noch den Satz, dass wir gemeinsam uns mit dem Geist Gottes auf den Herrn freuen. Da gibt es so ein schönes Lied. Und der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist das übereinstimmende Gebet der Gemeinde Jesu und Gottes Geistes, das den himmlischen Bräutigam herbeisehnt. Solche Sehnsucht und solche Liebe lässt uns wach bleiben in der Erwartung auf unseren Herrn. Und beides dürfen wir von Jesus immer wieder und seinem Heiligen Geist erbitten. Er ist nämlich der Tröster, der Beistand, der Helfer, den du anrufen darfst. Und er wird dir helfen. Ich möchte noch beten. Vater, halte diese Flamme wach in uns, diese Sehnsucht, Gemeinschaft mit dir zu haben. Ob durch dein Wort, ob durch deinen Geist, ob durch Lieder, ob durch Anregungen, die du gibst, ob durch einen Hilfeschrei wie neulich am Fenster, Herr. Du bist da. Du bist real. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, meißel das in die Herzen meiner Geschwister. Sie wach bleiben und mit dir verbunden, bis sie dich sehen in Herrlichkeit und selbst in Herrlichkeit sind. Herr, das ist meine Sehnsucht. Komm, komm, komm. Amen.
Wir sind zum Schluss gekommen. Wir danken dir für das Hauptmenü des Gottesdienstes, wo wir alle zu tun haben werden, um darüber nachzusinnen und das zu verarbeiten. Das ist unsere Aufgabe. So werden wir Täter des Wortes. Das Thema Entrückung ist natürlich in den Gemeinden weltweit, aber es gibt auch Irrlehren und da müssen wir aufpassen. Die Entrückung findet für die Brautgemeinde statt, für die, die Jesus wirklich lieb haben. Und die Errückung kommt dann, wenn der Heilige Vater sagt, hol dein Volk heim. Und was die große Trübsalzeit anbetrifft, das habe ich schon oft hier gesagt, da geht die Welt mit großen Schritten schon hinein. Wir müssen es nur erkennen. Gottes Gerichte als solches gesehen sind schon angefangen. Und wir werden auch in der nächsten Zeit keine guten Verbesserungen in der Welt beobachten, weil die Welt wird vor Gott gerichtet und auch versagen. Aber zu uns hat Gott eine Verheißung gegeben, dass die ihm treu bleiben, auch das ewige Leben haben und dass wir auch lernen müssen, als Christen eher näher zusammenzurücken, weil wir sind Geschwister. Aber auch da gibt es Worte, die will ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich weiß, das, was uns erwartet, wenn wir in den Himmel kommen und den Herrn lieb haben, es wird nicht mehr so sein wie diese Welt. Stell dir nur mal den Gedanken vor, du wirst keine Schmerzen mehr haben. Nie wieder was mit dem Rücken, nie wieder Migräne, keine Magen- oder Darmspiegelung. Keine Kopfschmerzen, kein Streit, kein Leid. Stell dir nur mal das vor. Dann wirst du merken, was das für ein Unterschied im Himmel zu leben oder auf Erden ist. Das wirst du nie vergessen. Und wenn unser heiliger Vater einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, ich kann euch sagen, die ist mit der alten Erde und den alten Himmel nicht mehr vergleichbar. Es wird so gewaltig schön werden, dass du nicht aus dem Staunen herauskommst.
Du wirst nicht mehr gedenken an die alte.
Richtig, genau. Und ich bin davon im Herzen überzeugt, er ist dabei oder ist schon fertig. Der hat das alles vorausgeplant. Er kennt unser Leben in- und auswendig und weiß, wenn wir dahin scheiden. Wir sind zum Ende gekommen. Hören wir noch ein Lied oder wollen wir mit dem Vater unser, wenn es so sein soll? Willst du ein Lied noch an der Wand bringen? Was denn?
Thank you.
Jesus lehrte uns ein Gebet, das wir ernst nehmen sollten. Das Vaterunser wollen wir jetzt beten, bitte. Und danach wird Edwin dann zum Abschluss die Gemeinde segnen. Vater unser, der du bist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen. Amen.